Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, die 60er-Feierlichkeiten halten noch an oder sind vorbei? Wohl auf?
So langsam normalisiert sich das Leben wieder, ja.
Und das Leben ist gleich wie mit 59 oder hat sich doch was getan?
Na, eigentlich fühle ich mich jetzt nicht wie 60, sondern wie 40.
Okay,
bei dir. Noch die Feierlichkeiten.
60, das neue 40.
Ja, genau.
Wir freuen uns und nicht umsonst haben wir den Harald Brandl da. Harald Brandl war jetzt ganz nahe dran am Nationalteam, den ganzen Lehrgang in Windischgarsten, Linz mitgemacht. Du wirst einiges zu berichten haben. Zuerst freue ich mich mal, du bist zuerst einmal am Stammtisch als Chefredakteur der 01 Chefredaktion. Warst bei der Europameisterschaft dabei. Peter Altmann hat uns verlassen Richtung Graz zur kleinen Zeitung. Du führst die Truppe da und bist im Fußball natürlich mit der Nationalmannschaftszeit unterwegs, hast eine tolle Aura gemacht und ich glaube Berlin, das Spiel gegen die Holländer, du hast immer noch ein bisschen orange vor die Augen, das waren schon Highlights, die auch als emotionale Sportmomente der österreichischen Fußballgeschichte eingehen werden. Jetzt haben sich einige Leute Sorgen gemacht, das Spiel gegen Slowenien in Norwegen, Oslo, was ist da passiert, ist Magic over, haben sie uns durchschaut, ist der Rang nicht dekodiert, was auch immer. Und du hast dann einen Kommentar geschrieben, ein bisschen weniger ist zu wenig, also man muss einfach Vollgas spielen. Erzähl einmal, was hat sich da getan und warum haben wir denn praktisch den Schalter wieder unterlegt?
Ich meine, vorneweg, ich fühle mich auch wie 40 übrigens. Nein, ich meine, jetzt im Nachhinein kann man sagen, dass dieser Auftakt in die UEFA Nations League in Slowenien und in Norwegen, wir können es, glaube ich, als Ausrutscher abtun. Waren wir vor diesem Lehrgang nicht ganz sicher, aber ich glaube einfach, dass es einerseits ein bisschen ein emotionales Down war nach dieser okay. Europameisterschaft, nach dieser Türkei-Partie. Da ist es einfach dann ein bisschen schwieriger, sich wieder so weit aufzurichten und so zu fokussieren auf die Aufgaben, die jetzt an Nations League ist keine Europameisterschaft, es ist halt einmal weniger spannend. Aber sie haben dann eh gleich sofort ihren Schuss von dem Bug bekommen und sofort gemerkt einmal, so geht es halt nicht aus. Und ich meine, die Stärke des ÖFB-Teams liegt halt ganz klar im Kollektiv. Mhm. Und als dieses Kollektiv sind sie jetzt auch wieder aufgetreten. Und wenn jetzt gegen Kasachstan und Norwegen zwei der drei höchsten Siege in der Ära Ralf Rangnick waren einmal eine sehr deutliche Reaktion.
Vor allem in Oslo haben wir gemerkt, die haben einfach die Bälle über uns drüber geschossen, dann einfach einen zweiten Ball gegangen. Das war einfach irgendwie anders. Und man hat am Fernsehen gesehen, irgendwas stimmt in der Mannschaft nicht. Und wie du sagst, es war nicht die Gier, es war nicht der Biss, es war nicht der Hunger da, den es einfach braucht. Also ein bisschen zu wenig ist einfach zu wenig.
Ja, man, in Oslo kommt noch dazu, dieses, nennen wir es einmal, taktische Experiment mit der Dreierkette am Anfang, was jetzt auch eher suboptimal funktioniert hat. Das heißt, sie sind schon mal gar nicht gut in diese Partie reinkommen. Ja, und dann haben halt die Norweger das einfach eiskalt ausgenutzt und sehr abgebrüht gespielt. Man muss schon auch dazu sagen, dass die Norweger jetzt diesmal natürlich nicht so gut besetzt waren, wie sie in Oslo besetzt waren. Also Ødegaard hat gefehlt, Østigard in der Viererkette. Aber nichtsdestoweniger war das 1:1 das ÖFB-Auftreten in Linz und in Oslo.
Andi, du hast da am Stammtisch sechs Punkte. Muss sein in Linz, also Sieg gegen Kasachstan sowieso, aber auch gegen Norwegen. Die holen sechs Punkte, wir brauchen sechs Punkte und das werden sechs Punkte. Am Ende des Tages, wie der Harald schon sagt, sind es zwei der höchsten Siege in der Ära von Rangnick. Auch in dem 21. Jahrhundert bei den Top Ten sind alle drei drinnen, also sind die Siege drinnen, 5-1, 4-0, das war schon beeindruckend. Ist wieder die Mannschaft, die wir zu Euro gekannt haben in der Vorrunde gegen Frankreich, gegen Holland. Sie spielen wieder, sie haben wieder einen Biss.
Ja, ich glaube, der Harry hat es eh schon richtig gesagt. Nicht? Also nach der Europameisterschaft, dieses Türkei-Länderspiel, das hat schon ein bisschen genagt an den Spielern. Da ist schon ein bisschen was passiert innerhalb der Mannschaft. Klar, mit so einer Niederlage, wo du eigentlich als Favorit reingehst, weil du im Vorfeld das Testspiel gegen die Türken im Wald dominiert hast und dann kommt das bei der Europameisterschaft, dann verlierst du, du scheidest aus, eigentlich unglücklich aus, dann passiert schon was in der Mannschaft. Und da ist ein bisschen so dieses Feuer ein bisschen verloren gegangen, da waren ein paar mit sich unzufrieden, da waren vielleicht ein paar mit der Art und Weise, wie wir die Partie dort bei der Europameisterschaft ausgeschieden haben, unzufrieden mit vielleicht den einen oder anderen Spüler. Und jetzt hat sich das halt alles wieder erfangen. Und jetzt hat man wieder gesehen, diese Energie, die man fairerweise auch sagen muss, von Art von außen einstrahlt, nicht nur jetzt vom Trainerteam, sondern auch von den Zuschauern, das war schon extrem wichtig. Also Linz war für diese zwei Länderspiele ein richtig guter Boden, richtig gut gewählt vom ÖFB, muss man auch dazu sagen. Und die haben die Mannschaft extrem gut unterstützt und deswegen sind auch diese Ergebnisse zustande gekommen. Kasachstan, würde ich jetzt sagen, war zu erwarten, obwohl auch da haben wir ja lange Zeit 1-0 geführt und da war dann ein bisschen ein Sand in Getriebe, aber mit dem 2-0 war es dann erledigt. Aber gegen Norwegen war er eigentlich sehr, sehr überzeugend, sehr dominant. Also da haben wir wirklich überhaupt nichts abbringen lassen. Und ich meine, wenn die Norwegern diesen robusten Innenverteidigern und dann dort drei Kopftor magst, dann hast du schon was, dann sagt dir schon was aus.
Es war aber nicht so einfach. Es dürfte ja der Herr Ralf Rangnick schon in dem Lehrgang in Windischgarsten was angesprochen haben. Also ich glaube, dass das Betreuerteam sehr genau gewusst hat, wo sie sich jetzt bei der Ehre packen müssen, was sie ihnen sagen müssen. Wie hast du das vor Ort mitbekommen? Wie ist das abgerannt? Hat die Mannschaft aus der Erfahrung gemerkt, dann geht der Ruck durch die Mannschaft?
Das war ja schon bei der Kaderbekanntgabe recht deutlich, was Ralf Rangnick angesprochen hat, als er gesagt hat, er will wieder Heavy Metal Rock'n'Roll sehen und nicht den langsamen Walzer. Er hat im Vorfeld auch von einem Pflichtsieg gegen Kasachstan gesprochen und die Spieler sind ja dann empfangen worden in Windischgarsten und haben Szenen gesehen, die sie stark gemacht haben. Ja. Nein, nicht die schlechten Szenen, sondern gesehen, was funktioniert hat. Also von der Europameisterschaft, von dem Spiel gegen die Türkei, damals der 6-1 in Wien. Ja. Das heißt, das war jetzt, glaube ich, gar kein so, das war scheiße, was ihr gemacht habt, sondern es war mehr ein, hey, schaut, so funktioniert und ihr wisst, wie es funktioniert, wir müssen nur wieder dorthin kommen. Das war mein Gefühl des Ansatzes, den er gewählt hat und das war ja dann auch, man hat sehr deutlich gemerkt, in welche Richtung es auch geht, dass alle Spieler sehr klar wissen, okay, wir müssen jetzt wieder was zeigen, wir müssen wieder das Pressing spielen, das wir können und das Pressing spielen, das notwendig ist, um zum Erfolg zu kommen. War ja auch recht spannend, dass Ralf Rangnick von Anfang an eigentlich gleich diese Diskussion über Lösungen mit dem Ball relativ klar mal abgestochen hat und gesagt hat, es geht gar nicht um Lösungen gegen den Ball, es geht darum, dass wir die Bälle erobern und wo wir die Bälle erobern. Also es war schon sehr deutlich, wir haben einen Weg und den Weg gehen wir weiter, nur wir müssen ihn halt gemeinsam und vernünftig gehen.
Das hat man auch gesehen, also gegen Norwegen in der sehr starken zweiten Halbzeit, System ist gleich, also das Prinzip, wie es dann eigentlich haben will, das wird gespielt, aber eben mit der entsprechenden Energie, um wie sie dann draufgehen und wie sie dann auf ein Kommando loslegen und dann auch Baumgartner versucht mit dem vertikalen Passding, also es hat super funktioniert, ist auch, muss man dazu sagen, super aufgegangen, da sind 8 Minuten mehr Herrlich Sturm aus von Natovic, also es hat alles gepasst, am Ende des Tages ist einfach das System, diesen Weg weitergehen, das perfektionieren und immer 100% geben, anders geht es nicht.
Und die Spielfreude kommt ja dann von alleine. Die Lösungen mit dem Ball sind ja auch vor allem in der zweiten Hälfte gegen Norwegen von alleine kommen. Also wenn ich mir überlege, wie da kombiniert worden ist, wie ein Savitzer auf einmal aufgespielt hat, wie ein Baumgartner, wenn man da richtig merkt, denen taugt das extrem zu kicken. Der ein oder andere tut es ja im Verein leider weniger, als er gern würde. Also diese Lösungen mit dem Ball ergeben sich dann ja eh von selbst.
Super. Für dich, du hast das angesprochen, dieses Linz war wirklich gut. Da merkt man auch, was ein Fußballstadion ausmacht. Es war die Stimmung dort wirklich sehr gut. Auch wenn man gegen Kasachstan ausverkauft hätte sein können oder der ÖFB sogar schon mal vermeldet hat, es ausverkauft, dann waren halt doch 2000 Karten noch zu haben.
Waren viele Restkarten.
War ein bisschen, kann man auch hinterfragen. Ist aber so. Jetzt, du hast gesagt, die Nations League ungeliebt, wie funktioniert das überhaupt? Jetzt ist so, warum sind wir nicht Erster, sondern Norwegen Erster? Muss man ihm dazu sagen, es gibt eine Dreier-Tabelle der Punktegleichen und die Spiele untereinander werden wertet. Da haben wir halt gegen Slowenien noch X gespielt und gegen die Norweger verloren und die Norweger haben halt mehr Punkte wie wir, aber das wird sich alles relativieren, wenn man jetzt die letzten Spiele hat. Am 14. Donnerstag, der 14. November, da spielen wir schon um 16 Uhr, Donnerstag 16 Uhr in Almaty, während dann 20:45 die Norweger in Slowenien spielen und dann Sonntag 18 Uhr im Happelstadion. Und da sind jetzt schon über 30.000 Karten weg, das Stadion wird voll sein und wenn Stadionbumm voll ist, dann ist auch das Happel akzeptabel, nur wenn es voll ist. Gegen Kasachstan und Norwegen wäre das sehr schwierig geworden. So gesehen, du hast schon angesprochen, die Wahl vom ÖFB nach Linz zu gehen war goldrichtig und das sollte man wahrscheinlich auch Richtung WM-Quali, darf man es da überhaupt irgendwo im Kopf haben, aber das hat sich bewährt.
Na, ich finde auch, also Linz hat die perfekte Größe und man hat vor allem bei dem Norwegen-Spiel wirklich gemerkt, dass der Funke auch überspringt von der Mannschaft aufs Feld. Also schon lange in Österreich kein Länderspiel mehr gesehen, wo die Stimmung dann tatsächlich so gut war. Das
ist richtig.
Und wie du sagst, also es sollen es 25 vielleicht gewesen werden, die ins Happel kommen werden, das wäre halt eine sehr triste Kulisse gewesen. Ich glaube aber auch, dass es gegen Slowenien das Happel schon passt. Also es ist jetzt natürlich eine andere Euphorie wieder da, als nach diesem September-Lehrer.
Und es ist jetzt ganz klar, dass wir es wieder sagen, nochmal 6 Punkte. Auch wenn es schwer wird, in Almaty, in Kasachstan, da fliegst du 4.500 Kilometer dorthin und die Reiseschabatzen nicht zu unterschätzen. Und die haben ein 0:0 zu Hause gegen Norwegen, den abgluckst. Also da wird man aufpassen müssen, aber auch da 3 Punkte holen, damit man dann das große Finale gegen Slowenien hat.
Also wenn wir ähnlich auftreten wie jetzt in diesem Doppelländerspiel, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir dort nicht 3 Punkte holen. Ich glaube, am Ende des Tages haben wir alle selber Zuschauer. Und dahingehend werden sie sich auch vorbereiten. Ich glaube nicht, dass der Ralf Rangnick, kennen wir ja als akribischen Arbeiter, und der bereitet die Spieler auf alle Eventualitäten vor. Er wird sich auch Turten wieder was einfallen lassen, das uns vielleicht ein bisschen in der Ausstellung überrascht. Aber ich glaube trotzdem, dass wir aus beiden Partien 6 Punkte machen und am Ende des Tages in der Bayern ganz vorne stehen werden.
Großartig. Wird ja der Tennis bewirken, auch für die nächste Auslosung im Dezember für die WM-Quali, Topf 1 und Aufstieg. Also es ist einiges, was
ja, aber das ist nicht, ja, aber das ist im Prinzip.
Es geht um die WM-Quali.
Ja, aber das ist im Prinzip schon wurscht, ob man aus dem Topf 1 oder aus dem Topf 2 kommen. Du wirst auf jeden Fall irgendwelche Brillen kreieren und die wird es halt vorbeigehen. Aber wir haben qualitativ eine richtig gute Mannschaft. Arnautovic sagt, das ist die beste Nationalmannschaft, die wir überhaupt jemals gehabt haben. Da bin ich nicht ganz seiner Meinung. Wir sind extrem gut aufgestellt und ich glaube trotzdem, dass wir in der Lage sind, jeden Gegner zu schlagen. Wenn wir da kommen, können wir alle schlagen. Und deswegen glaube ich auch, dass die WM-Qualifikation für uns eine riesen Herausforderung wird, aber wir können sie ohne weiteres bestehen.
Nur kurzer Einwand, also nur der Gruppensieger in der WM-Quali fährt direkt zur WM, dann muss es wieder überraschen. Da ist Topf 1 schon nicht kein Fehler. Der Andi zuckt immer ein bisschen zusammen, beste Nationalmannschaft aller Zeiten, weil er eben die 78er-Generation vor Kopf hat, wo eben die Jaras, Krankels, Prahaskas, Hartenbergers, Hickersberger und so. Und wenn man jetzt gesehen hat, die Vorrundentabelle, du hast natürlich erlebt, man ist auf einmal vor Frankreich und Holland, dort war man vor Brasilien, Spanien, Schweden. Also die Vorrundentabelle war auch zum Einrahmen und einigen muss drauf, dass man es nicht vergleichen kann, dass beide große
ja, waren. Ich glaube, es hat in den 30er Jahren auch eine ganz gute ja. Mannschaft gegeben in Österreich und auch in den 50er Jahren nicht unerfolgreiche. Also ja, ist natürlich immer schwer zu vergleichen.
In der Breite wahrscheinlich sind wir jetzt wirklich gut aufgestellt.
Ja, in der Breite ist der gesamte Fußball ein bisschen anders aufgestellt als nur vor 50 oder 70, 80 Jahren.
Reden wir kurz über Arnautovic auch, weil der einer der großen Gewinner war. Für mich auch ein Swoboda, der irgendwann mit Nummer 11 auftaucht ist gegen Kasachstan, dann doch den Dreier gekriegt hat gegen Ding und dass der zweimal spielt, mit dem vor dem Lehrgang keiner kennt, ähnlich wie den Deutschen jetzt, wo der eine oder andere nochmal reinkommt zum Torschützen und sagst, wo kommt der auf einmal an? Stuttgart hat da noch einen. Aber Swoboda ist für mich ein Gewinner, aber der große Gewinner war sicher Marko Arnautovic. Man hat die Bilder gesehen, Haaland, Arnautovic, die beiden Kapitäne, wer wird zuerst treffen? Eine Stange raus, eine Stange, Lotte eine. Also Arnautovic ist, du hast es ja auch geschrieben, die Mannschaft braucht ihn, weil auch abseits des Platzes extrem wichtig ist. Wie erlebst du denn Arne? Du kennst ihn doch schon 20 Jahre.
Ja, also erstens einmal war ich über den Einsatz, dass er gespielt hat, nicht überrascht, aber wie er aufgetreten ist, vor allem gegen Norwegen, wie viele Meter der gemacht hat im Pressing, wie weit der ist irgendwann einmal zurücksprintet, da war er fast am eigenen 16, also genau. Wird ihm in seiner Karriere noch nicht oft passiert sein.
Und seine Körpersprache auch dazu.
Ja, also es war halt echt an Arnautovic in einer Art und Weise und auch vom Spielerischen her, dass der besser kicken kann als jeder andere Stürmer, den wir aktuell zur Verfügung haben, ist ja auch kein Geheimnis. War das schon extrem wertvoll und bleibt dabei, ist halt als Typ für diese Mannschaft wirklich wertvoll. Also er ist einer, der der Klartext sprechen kann. Und das nicht nur uns Medien gegenüber, sondern sicher auch,
in der Mannschaft.
Sicher auch in der Mannschaft. Es ist einer, der trotzdem ein bisschen so diese Scheiß-drauf-Attitüde mitbringt und sich ist jetzt eher keiner, der jetzt irgendwas zu sehr verkopft. Das heißt, dieses Gesamtpaket Marko Arnautović braucht man nach wie vor als Österreich. Und er ist vor allem einer, der jetzt, glaube ich, nicht das mehr großes Fass aufmacht, wenn ihm der Rangnick dann einmal sagt, okay, du, jetzt spielt Junior Adamu, du kommst von der Bank.
Da war er schon ganz froh, dass er ein bisschen kränkelt war, gesundheitlich auch. Weil das hat der Rangnick auch gesagt. Nein, er war eigentlich froh, dass er ein bisschen kränkelt hat und ihm dann sagen, okay, nein, gut, fängt der Adamu an. Aber du sagst auch, es geht sich für einen Arnautović immer aus, dass er uns hilft. Wahrscheinlich nicht mehr über 90 Minuten, aber dass er jetzt am Anfang gekommen ist, war richtig gut gegen Norwegen und er war wichtig und er war wirklich eines seiner besten Länderspiele, muss man echt sagen.
Ja, am Ende des Tages hat er halt gegen Norwegen, ist ideales Spielverlauf für ihn auch gewesen. Nicht? Also brauchen wir auch nicht reden, nicht? Das erste Goal noch, glaube ich, 8 Minuten.
Glück des
Tüchtigen. Ja, aber das hat ihm noch einmal beflügelt und hat ihm halt dann zu dieser Leistung, und da muss man richtig wirklich sagen, das war eine richtig, richtig starke Leistung. Also da hat er richtig, richtig stark aufgezeigt. Und da sieht man halt, dass wir ihn noch immer brauchen da in Österreich, auch wenn wir dann einen Krechowitsch mit eingetauscht haben und der auch sein Tor gemacht hat, auch nach langer Verletzung und ein bisschen also down eigentlich nach der Europameisterschaft, jetzt wieder in Aufwind kommt. Also von daher noch einmal, Arnautović, wir brauchen ihn weiterhin, auch nicht nur jetzt am Feld selber, wenn er diese Leistung anbringt, dann sowieso am Feld auch, aber vor allen Dingen rundherum und in der Mannschaft ist er einer, der halt vorangeht und einer sagt, wie die Züge verkehren. Und das ist einfach wichtig in einer Mannschaft.
Was sagst du, gehen sich die 5 Tore noch raus auf den Toni?
Nein.
120 Länderspiele ist
ich aber auch. Ich hoffe nicht, sonst muss ich noch einmal vor den Richter. Ich glaube, dass der Polster dann noch einmal geglaubt, die 3 Goal.
Ja, muss man dazu sagen, also da sagen viele, sollte der Toni irgendwann der Berufung oder so, eine Tag gegen ÖFB, wenn die 3 Tore dazukommen, sagen, wird es nicht mehr ausgehen. Wenn die 3 Tore nicht dazukommen, geht es aus. Also du selber, wie ist deine Einschätzung?
Ich glaube, es wird sich ausgehen, was ein oder andere Freundschaftsspiel vielleicht gegen einen einfachen Gegner wäre schon ganz hilfreich. Ich meine, ist ja tatsächlich so, dass durch die Einführung der Nations League, du hast dann jetzt nicht mehr die
Testspiele,
wo es dann halt einmal fröstlichen scheint oder irgendwann abschießt. Ja. Da hast du recht. Ich habe das Gefühl, auch wenn er selber runterspielt, das will er schon recht dringend.
Aber Harald, du hast ja gemerkt, wie er dann am Ende Deutschland das ausscheiden, wie er gesagt hat, der weiß nicht, ob es jetzt weitergeht, ob er jetzt eine Zäsur macht, Familie, Verein. Du hast, glaube ich, ich kann mich erinnern, in der Reaktion, wo du gekommen bist und, glaube ich, eine halbe Stunde mit Marko Arnautović telefoniert hast, irgendwo in Wien 21, er war gerade Twente Enschede, junge Twente Enschede, hat viele Tore gemacht, auffälliger Nachwuchskicker, der gerade im Sprung in den Erwachsenenfußball ist, halbe Stunde telefoniert, hast keine 3 Sätze gehabt, war relativ schwierig, ist knapp 20 Jahre her.
Ich glaube, von der halben Stunde habe 28 Minuten nicht geredet. Also er hat von Anfang an recht ungern mit Journalisten geredet oder vielleicht war es auch ich, vielleicht war ich das Problem.
Glaube ich nicht. Du hast aber auch mitbekommen, was der im Nachwuchskick, was er dann aufgehört hat, einmal eine Nachwuchsmannschaft im Ohrstadion, Generali Arena, sehr lustig. Also man hat gewusst, das ist ein Zirkuspferd, das ist ein außergewöhnlicher Techniker, super Fußballer. Dann seine Karriere, dann hast du mitbekommen, wie er nach China gegangen ist. Und dann hast du gesagt, der gibt es einen richtig reichen Milchmann, der holt ihn zu Bologna, er wird weitergehen nach Kanada, dasselbe Besitzer können wir sein. Wo er jetzt steht mit 35 Jahren, dass er wieder Lust hat, dass er nicht aufgehört hat im Nationalteam, alles richtig macht. Auch wenn das China-Abenteuer schon komisch war.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem als er dann zu Bologna gegangen ist, ich hätte nie und nie mehr erwartet, dass er es wirklich dann noch einmal zu einem Top-Verein wie Inter schaffte. Und leider waren ja auch Milan und Juve und so weiter im Gespräch noch einmal. Manchester United hätte fast funktioniert, also ist ja auch ganz knapp nur gescheitert. Hätte ich ihm nicht zutraut, aber es beschreibt auch ein bisschen den Reifeprozess, den er auch als Mensch einfach gemacht hat, finde ich.
und Körpersprache und körperliche Fitness, wie man sagen, zurückarbeiten und wie er sich demal präsentiert hat, ist von der Oberschenkel zu merken und er sagt, solange der Herrgott will und solange er fit ist, wird er jetzt weiterspielen. Und ich glaube, er ist auch einer, der das Publikum will, der auch Journalistenkritik wahrnimmt, der dann auch Zeitungen liest und sich daran auch ziemlich aufbaut.
Nee, ich glaube, dass der Marco halt ein Spieler ist, der trotzdem auch sehr abhängig ist von dem, was von außen einer kommt. Und wenn er ein bisschen Wind ins Gesicht bläst, dann stichelt er ihm das an. Und wenn er aber auch merkt, dass er die Unterstützung der Zuschauer hat, dann ist das genau, hat das genau dieselbe Wirkung. Also egal, ob du ihm jetzt einen Mondstampel gibst oder ihm streichelst, es sind beide Dinge für ihn wichtig, die er einfach braucht, um dann diese Top-Leistungen zu bringen. Und er stellt sich dieser Aufgabe halt, weil viele, sehr, sehr viele haben nach der Europameisterschaft eigentlich schon damit gerechnet, dass er sagt, so, jetzt muss er Ruhe sein, ich konzentriere mich nur mehr auf den Verein. Er hat uns alle eines Besseren belehrt und zeigt auch mit Top-Leistungen, die er halt bringt, dass er so weit ist und dass er vielleicht noch das eine oder andere Jahr anhängen kann im österreichischen Nationalteam. Es ist aber auch, und das muss man auch fairerweise sagen, kein Nachfolger in Sicht. Also wir haben einen zweiten, einen Arnautović 2.0 gibt es nicht. Das heißt jetzt, wir müssen schauen, dass man so lange wie möglich streicheln, dass er da bleibt. Ob er jetzt die 5 Goal macht, die er braucht, um den Toni da zu überholen oder einzuholen, ist mir eigentlich wurscht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es ihm vergönnen. Auch wenn der Toni mir jetzt sicher noch das Windeln dann anruft und sagt, komm, bist du, der darf mich nicht überholen. Aber die andere Seite ist halt, wir brauchen ihn einfach mit seiner Präsenz am Feld. Und wenn es er nicht ist, dann sind halt rechts und links daneben die Leute, die dann halt frei werden, ob das jetzt der Baumgartner ist, ob das dann am Ende des Tages vielleicht der Michi Gregoritsch ist oder wer auch immer, der dann halt nicht mehr ist. Er schafft ja nicht nur für sich selber Situationen, wo er zu einem Abschluss kommen kann, sondern er schafft auch Räume für die anderen Stürmer. Und das ist das, was ihn im Moment halt wirklich richtig auszeichnet. Nicht? Also das hast du ja früher nicht gehabt. Er ist halb links draus gestanden und dort ist auf dem Wurm oben gestanden, 89 Minuten und in der 90. hat er halt dann irgendwann eine Aktion gebracht. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern er ist wirklich in Bewegung, er versucht wirklich Räume für sich und für die Gegner, für seine Mitspieler zu schaffen und diesen Gegner immer wiederum anzupressen. Auch das ist ja was, wo man nicht erwartet haben, nicht? Also dieses Pressing-Spiel, das war jetzt nicht unbedingt, wenn du vor ein, zwei Jahren gesagt hast, mit einem Arnautović pressen, das geht nicht. Man sieht, dass es geht. Also der Rangnick hat anscheinend die richtigen Schalter gefunden bei ihm, um ihm das auch ein bisschen einzuarbeiten und jetzt macht er.
Auf dem Platz unersetzlich, Harald Brandt hat es auch geschrieben und gesagt, neben dem Platz unersetzlich und da fehlt einer, der Alaba. Und da gibt es jetzt keine wirklich guten Meldungen, weil Alaba und Arnautović waren immer die zwei Persönlichkeiten im Team. Arnautović hat jetzt die Kapitänsbinde und ist der klare Leader dieser Mannschaft. Was passiert mit Alaba? Was hast du da gehört? Wie geht es da weiter? Man hört ja unterschiedliche Sachen.
Man hört unterschiedliches. Ich meine, man kennt die spanischen Medien, da wird sehr viel geschrieben und sehr viel.
Ist Barcelona oder Real? Wo gehört die Zeitung hin?
Ja, aber also Fakt ist, dass der Reha-Prozess bei weitem nicht so verlaufen dürfte, wie sich das alle vorgestellt haben. Und das wird halt jetzt langsam einmal zart. Ja? Also inzwischen, man hört, es wird sich heuer kein Comeback mehr ausgehen, sondern erst nächstes Jahr. Ich glaube, wie es tatsächlich um sein Knie bestellt ist, wissen vielleicht eine Handvoll Leute.
Aber es ist schon komisch, es war dann auf einmal die Lache.
Da müssen wir schon, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Peter, aber da müssen wir schon die spanische Presse ein bisschen, das muss man ein bisschen relativieren. Nicht? Also es wird ein bisschen überzogen reagiert und gerade, du weißt, Real Madrid, die Königlichen, wenn da irgendeiner einen blauen Zeichennagel hat, ist das auch knapp vor Karriereende. Nicht?
Du brauchst eine Doppelseite.
Also die Dritten ist es schon ein bisschen heftiger, was die Medienlandschaft betrifft. Ich glaube, dass der Alaba unterwegs ist für sein Comeback, aber erst nächstes Jahr wieder am Fußballplatz zu sehen sein wird. Ich bin davon überzeugt, dass das, was da in die spanischen Medien jetzt geschrieben wird, nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Ich glaube, dass er fit genug ist, um 2025 wieder in Fürth präsent zu sein. Davon gehe ich aus.
Ich meine, entscheidend ist ja nicht, sind ja nicht die paar Wochen früher oder später, entscheidend ist, wie er zurückkommt.
Genau. Naja, also das glaube ich auch, weil es war eine Nachoperation, man hat ja wirklich gemerkt, die beiden, der Marco Schwarz, unser Skiass, und der Alaba, man hat ja vieles mitbekommen, nach der Operation gemeinsam den Leidensweg gegangen sein. Beide mussten es jetzt nochmal unters Messer, beide haben es nochmal Probleme. Bei Marco ist zwar der Rücken ein bisschen mehr dazwickt, aber da dürfte der Knorpel und der Knochen noch Probleme machen. Und wir sind 1998 zum letzten Mal bei der WM gewesen, ganz wichtig, wir sind zur WM 2026 fahren und ja, sie werden das richtig langsam angehen und wir hoffen alle, dass ja, nicht so ein Teamschicksal
aber ist. Aber das, was wir alle wissen, ist, sie sind mit Sicherheit in Top-Händen. Mhm. Also, da wird halt nichts dem Zufall überlassen. Und lieber noch einmal reinschauen und noch einmal was nachjustieren, als irgendeinen Fehler machen, der dann in 3-4 Monaten am Kopf fällt.
Falsche
Das glaube ich.
Rund ums Team, was ist da so die Meinung zu Alaba?
Ich habe erstaunlich gefunden und wir haben nach dem Länderspiel gegen Norwegen auch geredet und der Kollegen, und wenn man sich anschaut, wie Lindert und Trauner jetzt diese zwei Länderspiele bestritten haben, ja, und wie souverän das war, Lindert macht in zwei Spielen zwei Tore noch dazu, ja, und das ist ja eigentlich die Wahl C und D, also da fehlen ja noch, außer Alaba, noch Danso, da fehlt noch ein Wöber. Also das ist schon in der Verteidigung, brauchen wir uns echt keine Sorgen machen. Also das ist schon, sind wir schon richtig, richtig gut aufgestellt.
Wie der Arjen sagt, Trauner hat bei Feyenoord weniger Minuten gemacht, wie jetzt in die zwei Spiele im Nationalteam. Also Lina Trauner waren auch zwei Gewinner dieses Lehrgangs in Linz. Bleiben Sie dran, wir machen eine kurze Pause am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Lola Einschick, Redakteur und ÖFB-Teamexperte Harald Brandl. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. 126. Episode des Stammtisches mit Low-Line-Chefredakteur Harald Brandl. Harald, wir haben noch einen Gewinner gefunden und das ist jetzt im 5-1 gegen Norwegen ein bisschen untergegangen, denn beim 4-0 gegen Kasachstan, das Alex Schlager gespielt hat. Das war eine Riesengeste vom Rangnick. Wie hast du das erlebt und warst du genauso überrascht wie wir, dass auf einmal Schlager die Nummer 1 ist?
Man hat zwischen den Zeilen auch schon bei der Kaderbekanntgabe und so schon ein bisschen das Gefühl entwickeln können, dass er dieses Zeichen setzt. Ich meine, einerseits die vielen Spitzen in Richtung Red Bull, die immer wieder kommen sind.
Also Lieferung kommt nicht mehr zu
mir. Er hat dann auch auf die Frage, ob Benz bei beiden Spielen spielt, bei der Pressekonferenz vor dem Spiel, wollte er sich nicht festlegen. Also da waren schon einige Indizien dafür, dass er es macht. Also ich finde es großartig, dass er es gemacht hat. Ist ein deutliches Zeichen, dass er damit gesetzt hat. Einerseits in Richtung Alex Schlager selbst, der sich extrem gefreut hat nach der Partie, dass er diese Chance gekriegt hat. Andererseits auch ein Zeichen in Richtung Salzburg.
Wie ist dir gegangen mit Alex? Wie wirkt er auf dich? Glaubst du, dass er auch bei Red Bull näher dran ist an der Nummer 1 wieder, wie wir glauben? Oder was gibt er da von sich?
Also er selbst ist sehr defensiv, was das angeht. Ich habe das Gefühl, dass es ihm selbst schon ein bisschen unangenehm ist, diese Aktionen, dass die Fans seinen Namen rufen, nachdem Blaswig den Fehler gemacht hat. Also, dass ihm das auch zwischenmenschlich.
Hat es jetzt auch Aussprache gegeben zwischen Mannschaft und Fans und so weiter? Also da muss Salzburg jetzt aufpassen.
Die Frage ist halt, wie Red Bull Salzburg aus der Nummer wieder rauskommt. Wenn du den Tormann wechselst, ist es ein klares Fehlereingeständnis. Ob man das als Salzburg-Trainer in der aktuellen Situation macht, ist schwierig. Zumal Blaswig den Kapitän auch noch gemacht hat, weil jemand damit.
Andi braucht nicht fragen, das ist eine klare Meinung. Er würde den Wechsel sofort nehmen und die Schleife dem Herrn Blaswig abnehmen. Und schön, wenn sie einen dritten Tormann haben als Leipzig, der dann zweiter Tormann ist. Also
aber wenn er ins Tor einsteht, ist mir in Wahrheit wurscht.
Aber Kapitän.
Aber es kann nicht sein, in Zeiten wie diesen, wo nur mehr der Kapitän mit dem Schiedsrichter reden sollte oder darf, kann kein Goal mehr Kapitän sein. Das geht nicht. Gut. Weil du dann den am gegnerischen 16er Situation ist, wo du mit dem Schiedsrichter vielleicht ein paar Takte reden musst, du nicht vom eigenen Tor zum anderen Tor vier reden kannst. Deswegen ist es für mich einfach ein No-Go, einen Tormann zum Kapitän zu machen, sondern es muss ein Feldspieler sein. Aus.
Gut. Ich freue mich ja schon aufs Wochenende, Salzburg gegen Alltag. weil ja ein 04 Brest, ein 05 in Graz war, also jetzt kommt Alltag. Bin schon gespannt, was da abgeht und ich glaube, Salzburg war sehr froh, dass es eine Länderspielpause gegeben hat, wo sie mal ein bisschen abholen können, wo sie diese Brandherde, dass die eigenen Fans Bullenschwein einschreien, wo haben sie auch nicht wirklich gerechnet, hat es die letzten 10 Jahre auch nicht gegeben. Wie auch immer, das wird hochinteressant. Hochinteressant wird abseits des Platzes jetzt auch beim ÖFB. Freitag gibt es eine Präsidiumssitzung. Der Herr Präsident Mittendorfer aus Kärnten will eine Strukturreform unter die Leute bringen. Ihm ist egal, er will was weiterbringen. Ich glaube, er hat auch einen Job, wenn er nicht mehr ÖFB-Präsident ist. Er riskiert es jetzt einfach, ob er aufgerieben wird zwischen die zwei Parteien von Landespräsidenten. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das ein Thema unter euch Journalisten gewesen in Linz? Was erwartest du da?
Natürlich ist es ein Thema und ich meine, also vorneweg, eine Strukturreform an der Spitze des ÖFB ist zu begrüßen.
Kann man schon.
Es ist allerhöchste Zeit.
Das finde ich nicht.
Auch mal so weiter. Nein, aber es schaut jetzt wirklich aus, er hat, glaube ich, eine Agentur dahinter gehabt, die das Ganze evaluiert hat und wo man ansetzen könnte und ich glaube, er hat einen Plan. Jetzt geht es halt den Plan.
Man muss den Plan halt umsetzen, beziehungsweise es muss das Votum da sein, damit er den Plan umsetzen kann.
Brauchst du eine Zweidrittelmehrheit?
Brauchst du eine Zweidrittelmehrheit und wir wissen ja, dass sowas im ÖFB relativ schwer zu
erreichen. Wir haben jetzt immer 50-50 gehabt, Westen gegen Osten.
Genau. Doi, doi, doi.
Nein, aber sag uns einmal ein paar Eckdaten, worum ging es eigentlich? Also er würde das neu aufsetzen.
Genau, es geht darum, dass er 3 Geschäftsführer einsetzen will, die operativ den ÖFB leiten. Das wäre ein CEO, der dann selbst 2 Geschäftsführer bestellt. Also ein CEO, der dann einen Geschäftsführer Wirtschaft und einen Geschäftsführer Sport bestellt. Und diese Dreierspitze leitet dann den Verband operativ.
Und er wird ein paar Kommissionen, die es da so gibt, abschaffen.
Ja, genau. Also da gibt es ja
2, 3, 4, 5, 6, 40, 50,
keine Ahnung. Ja. Also Strukturen verschlanken ist ja nicht ein Fehler. Das Problem dabei ist ja immer, dass all die Menschen, die auf diesem Posten sitzen, ja ganz gerne auf dem Posten sitzen und den nicht so gern hergeben.
Geht zum Machtverlust.
Da geht es zum Machtverlust und die Herrschaften im Präsidium müssten sich selbst entmachten. Und das ist halt
eine Bückkarte mehr, kann man damit vielleicht ein bisschen punkten. Also, keine Ahnung, aber wirklich, es wird es endlich darum gehen, eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Der Druck ist, glaube ich, jetzt schon groß, weil es liegt klar am Tisch, was man will. Und die Medien sollten auch weiter den Finger in die Wunde legen. Und die Chancen seien ja nicht so schlecht, weil auch ein Ralf Rangnick verlängert gehört. Da stockt sie auch ein bisschen. Hat ja geheißen, der Rangnick wäre bereit und möchte über 2026 hinaus. Hört man nichts mehr, weil schon wieder die eine Partie ein bisschen am Bremsen ist, wollen wir nicht, und Geld und überhaupt, und der greift jetzt an. Also Ralf Rangnick könnte sich ja auch ein bisschen auf die Seite von der Strukturreform schmeißen. Hat es da Anzeichen gegeben oder hat er sich nur auf Sportliche konzentriert? Nein,
also auf die Nachfrage hat er
keinen
Kommentar gesagt.
Okay.
Aber gleichzeitig gibt es ja auch noch diesen aktuellen schwelenden Konflikt zwischen Generalsekretär Thomas Hollerer und Wirtschaftsbetriebe, Geschäftsführer Bernhard Neuhold aufzulösen. Und der ließe sich natürlich am leichtesten auflösen, wenn man sagt, okay, die 2 Posten gibt es in der Form nicht mehr. Wir haben jetzt einen CEO und dann 2 Geschäftsführer und die müssen erst neu bestellt werden von einem CEO. Das heißt, insgesamt würde dieser Move schon sehr, sehr viel Sinn machen. Ich habe nach wie vor Zweifel, ob er damit durchkommt, aber ich wünsche es ihm.
Es kursiert ja auch längst dieses E-Mail vor einem Monat, das wurde genau vor einem Monat, Anfang Oktober, vom Herrn Mittendorfer an seinen Präsidiumsmitglieder geschrieben, hat dann den Weg an die Öffentlichkeit gefunden, Krone Kurier haben sie ihn abgedruckt und da sind natürlich schwere Anschuldigungen drinnen, an Thomas Holler auch und wie er mit ihm umgeht und wie er Fragen beantwortet, Neuhold und dass da was passieren muss, ist eigentlich klar. Er hat auch versprochen, dass was passiert. Aber jetzt ist ein Jahr vergangen, es ist nichts passiert. Und du sagst immer, toi, 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 machen wir so weiter. Was ist deine Meinung? Du hast ja auch 60 Jahre Erfahrung
mit dem. Ja, es sind halt ein paar Sachen beim ÖFB oder auch in den Landesverbänden, die vielleicht ein bisschen angestaubt sind. Und da könnte man mit so einer Reform schon ein bisschen was entstauben. Aber da bin ich einfach zu weit weg, um wirklich zu sagen zu können, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Weil ich glaube, dass da halt irgendwelche Schlangenköpfe sich da drüber den Kopf zerbrochen haben und eben diese neuen Strukturen da ins Land einführen wollen oder beim ÖFB einführen wollen. Es wäre zu begrüßen, aber es ist nicht immer zwingend, irgendetwas zu machen, wenn, weil ein paar Sachen funktionieren auch wirklich gut beim ÖFB, das muss man schon auch sagen. Und die, die halt weniger gut funktionieren, die müssen wir halt entstauben und schauen, dass wir da eine neue Struktur reinkriegen und einen neuen Wind reinkriegen.
Es ist ein Riesenapparat, da sind zwischen über 100 Mitarbeiter, das sind 60 Millionen Euro, also Jahresumsatz, also da ist schon was und man will es erwähnen. Und man hat nach wie vor ein Riesenthema, es wäre ein Nationalstadion. Will man da was machen, kann man mit der Stadt wie mit der neuen Bundesregierung, so es irgendwann eine gibt, mal reden, weil dass wir in der Stadionfrage was machen müssen, das ist vielen klar. Das haben die Leute jetzt auch gemerkt, wie das andere Stimmung ist, wenn es ein Fußballstadion Linz ist, wollen nur 16.500 kommen, aber wenn wir in Wien natürlich ein Stadion hätten mit 60.000, dann sagen sie immer, ja, schaut so mit nach Ungarn, Budapest hat uns okay, mit den EU-Millionen kann da aber ein schönes Stadion bauen und so, will jetzt nicht hinterfragen, aber auch das Thema ist immer präsent.
Und jetzt muss einmal Ausbauen unfallfrei zu Ende gebracht werden.
Stimmt, also, das ist ja auch ein Auftrag.
Machen wir mal das Trainingszentrum, bevor wir das Stadion machen.
Okay. Ja. Also der ÖFB hat Baustellen. Wir werden den Freitag abwarten. Wird uns auch in einer der nächsten Stammtische natürlich beschäftigen. Ein Wort noch, ÖFB. Was interessant ist, Gregerl hat seine letzte Partie, U21-Teamchef. Das ist auch über 10 Jahre hat er jetzt die U21 geleitet und wenn man sieht aus der Kabine, wie es den Gregerl on fire abgefeiert haben und was er auch gemacht hat, der hat einen Riesenjob gemacht, ist 66, ist jetzt lieber am Golfplatz, gibt schon Nachfolger aus Tourenkandidaten, wer wird denn da als U21-Teamchef daherkommen?
Also es wird ja, und es ist damit zu rechnen, dass es jemand aus dem, ein Vertrauter von Ralf Rangnick wird.
Macht Sinn.
Meines Wissens in der Pole Position steht Peter Berchtold, der einer der drei Assistenztrainer von Ralf Rangnick aktuell beim A-Team ist. Ist ein Österreicher, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, okay. Hat einen österreichischen Vater und eine deutsche Mutter, war, bevor er zum ÖFB gekommen ist, schon Co-Trainer in Mainz und auf Schalke.
Also so wie du vorbereitet bist auf den, dann weiß ich schon, das ist der wird.
Peter Bein.
Wobei ich dazu sagen muss, ich muss dazu sagen, mir tut es um einen Werner Gregoritsch richtig leid, weil ich glaube oder ich weiß, wie sehr er diesen Job geliebt hat und er hat ihn auch mit dieser Leidenschaft ausgeführt und war ein richtig, richtig guter Taktgeber und hat auch viele, viele Spieler super, super ausgebildet beim 21er-Team und näher herangeführt an das A-National-Team. Deswegen tut es mir um den Werner Gregoritsch sehr, sehr leid. Nicht nur, weil ich ihn privat sehr gern mag, sondern weil ich glaube, dass er als Trainer einen richtigen Top-Job gemacht hat.
Aber Linhardt und der Bauer haben sie auch gesagt, die ihn erlebt haben als 21er-Teamchef, also die Buben haben ihn ja auch geliebt. Er ist ja wirklich einer. Wer hört ja wirklich, wenn ich schlechtes bin, auch von denen, die dann aufgerufen haben, sondern einen richtig guten Job gemacht.
Wirklich mit dem Herzen dabei und großer Patriot und ja, vielleicht in der einen oder anderen Quali ein bisschen unglücklich gewesen. Kann man dann auch, muss man auch differenziert betrachten im Detail, aber ja, also war auf jeden Fall eine gute Besetzung im letzten Jahrzehnt und ein bisschen länger.
Peter Berchtold ist ein Name, der vernünftig klingt und schon seriös ist. Vor dem Lehrgang hat es einen Austausch gegeben, Medizin und Physios und so. Da ist er ruhig gewesen. Hat man da irgendwie nachgesprochen? Hast du die Neuen kennengelernt? Gibt es da noch irgendwelche Nachkartnerei?
Ich habe die Neuen nur aus der Ferne gesehen beim Training. Okay. Kann ich nicht wirklich was dazu
aber sagen. Aber war schon auch Überraschung, typisch Rangnick irgendwo.
Ja, also er baut nach und nach den ÖFB auf allen Posten mehr oder weniger um. Ja. Mag man jetzt kein Urteil über diese Physio-Sache anmaßen.
Gut, dann haben wir eigentlich alle Themen so durch. Vielleicht noch kurz, es hat vom Andreas Heidenreich im Kurier einen Kommentar gegeben, dass da Haaland ausgepfiffen worden ist. Das haben viele nicht so gesehen, weil es war nicht so schlimm. Wie hast du das erlebt? Hat es eine feindliche Stimmung in Linz gegeben gegenüber den Norwegern?
Feindliche Stimmung hätte ich so nicht wahrgenommen. Also okay. Es hat dann Who the fuck is Haaland Rufe gegeben. Die waren es aber eher witzig, als dass das jetzt irgendwie. Also gerade in Zeiten, wo man jedes Wort auf die Goldwaage legen muss und wo man jedes Wort auf die Goldwaage legt, das auch von den Fans kommt, Ist das, das habe ich jetzt nicht so empfunden, dass das jetzt da irgendwie ein Problem
gewesen wäre. Also der Kollege Heinrich ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Nicht? Weil ich meine, es wird nichts anders sein, wenn wir in Oslo spielen und der Arnautovic kommt raus. Nicht? Also da brauchen wir auch über nichts anderes reden. Also die werden ihm auch nicht anbusseln und feiern. Nicht? Es ist schön, dass wir den Haaland jetzt in Linz gesehen haben. Wir haben in Linz wenig gesehen. Also sehr wenig gesehen vom Kollegen Haaland.
Also Udo Frank ist auch, Haaland.
Das ist auch gut so, dass wir wenig gesehen haben von ihm. Das wird aber nichts an seiner Qualität ändern. Ich meine, das ist mit Sicherheit einer von diesen Top-Stürmer, die es auf der Welt gibt. Aber wir haben Ende des Tages braucht man jetzt nicht anbusseln, wenn er nach Linz kommt. Also das will auch dort ein bisschen Gegenwind kriegen.
Hat sich auch sehr rar gemacht, oder? Mit der Presse wollte er nicht unbedingt mit der österreichischen. Auch, wenn er
auch mit der norwegischen ist. Er hat auch mit dem norwegischen TV nach dem Spiel nicht gesprochen. Alles aber klar. Da dürfte es irgendwie eine Geschichte gegeben haben, wenn Bilder auf Mallorca, wo Bilder gezeigt worden sind, die
okay.
ihm nicht gefallen haben. Keine Ahnung. Aber es
wurde die Haare offen
geworden. Mit
offenen Haaren wahrscheinlich.
Aber es gibt natürlich, das ist nicht einfach. Sei froh, dass du Social Media nicht gehabt hast, wenn du jetzt mitkriegst, was Kylian Mbappé mitmacht mit seinem Ausflug nach Stockholm und so. Also es ist nicht lustig und ja, ich verstehe es. Wir kommen.
Du hast ja nie was gemacht, was ein Problem gewesen war, oder?
Zu meiner Zeit hätte Social Media, die hätten sie da auf meine Schulter hauen können. Da war ja nichts gewesen, wo ich bin. Mein zweiter Name ist Stubenhocker. Haben wir der Stubenhocker?
Apropos Stubenhocker, wir kommen zu den Tipps am Wochenende. Es geht wieder, die Länderspielpause ist vorbei. Die gehen zurück zu ihren Vereinen. Du hast natürlich getippt und ich muss dazu sagen, in der Stammtischgruppe, wir sind alle drei in der Stammtischgruppe, bist du mit 5. und 45 Punkten vor uns beiden. Darald ist 25.
mit
33 Punkten. Ja, wir haben 10 von 22 Runden. Abwarten.
Die
Hühner werden am Abend gezählt.
Der halbiert nach dem Grunddurchgang, oder? Ja.
Von mir aus.
Nein, aber wir haben eine interessante Runde vor uns. Eben auch Salzburg, nach den letzten Matchen, die es kassiert haben, spielen zu Hause gegen Altach. Wie ist da dein Tipp?
Ich glaube, dass die Salzburger über Altach drüber fahren und 4-0 gewinnen.
Altach hat einen neuen Trainer, den du ja kennst. Macht nichts.
Du kannst das an Trauber kein Springpferd machen.
Und du glaubst, dass Pep Leinders jetzt in der Länderspielpause das in den Griff gekriegt hat, hoffst, dass Alexander Schlager im Tor steht und dass Salzburg sie wieder präsentiert, wie sie sich schon mal präsentiert haben?
Nur einmal die Tormauer-Situation in Salzburg, glaube ich nicht, dass sie die entschärfen wird. Ich glaube, dass die weiterhin noch so bleiben wird, wie sie ist.
Abwehr.
Aber ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft diese Pause gebraucht hat, um sich zu fangen. Vielleicht hat der Pep Leinders auch die einen oder anderen Tag einmal freigeben, dass sie nicht am Gelände sein müssen, einmal weg vom Fußball ausschalten. Kopf einmal ausschalten, komplett runterkommen. Aber sie werden wieder erstarkt zurückkommen nach der Länderspielpause.
Dann haben wir Samstag 17 Uhr sicher das Spiel der Spiele. Nämlich das Grazer Derby, Sturm gegen GRK. GRK noch sieglos, der Aufsteiger, Breicher dringend, war zwei, dreimal knapp dran, schon in der ersten Partie gegen Salzburg. Aber jetzt warten sie immer noch auf den Sieg und jetzt haben wir wieder Grazer Derby. Bin gespannt, ob wir da nicht wieder über andere Fansachen reden müssen, wie oder Vagis Haaland. Sturm gegen GRK, dein Tipp?
Ich glaube, der Sturm 3-1 gewinnt. Also, ich mir gefällt, wie der GRK spielt, wie sie immer wieder auftreten, aber sie sind trotzdem noch ein klein wenig zu viel anfällig und Sturm wird seine Klasse ausspielen und wird das David 3-1 für sich entscheiden.
Freut sich wieder, dass er wieder mal daheim spielen kann in Graz, nicht über den Park drüber fahren müssen. Aber Grazer Derby ist am Samstag 17 Uhr sicher ein Topspiel, braucht man nicht reden. Und auch ein Topspiel, wenn es nicht so klingt, FC Blau-Weiß Linz gegen den WAC. Das ist immerhin Dritter gegen Vierter in der Tabelle aktuell. Spannende Partie, was erwartest du da?
Das hat so ein bisschen das hat den typischen unentschiedenen Geruch, die Partie. Ich glaube, dass die Linzer richtig gut unterwegs sind und der WRC jetzt ja zuletzt zwei Niederlagen einstecken hat müssen und ein bisschen schwächelt und jetzt sind die halt wiederum ein bisschen auf die Defensive achten wird. Deswegen denke ich, unentschieden, ich habe einen 1-1-Tipp, das kann aber genauso gut ein 0-0 nicht.
Gut. Beide Wiener Vereine spielen dann am Sonntag. Damals erst einmal die Austria Klagenfurt gegen Austria Wien. Als Austria-Duell, wo dein Freund Backholt, du durftest ihn zum Trainer des Jahres gratulieren und ehren, war es bei der Bruno-Gala, war sicher auch ein cooler Moment für dich und für den Peter. Wie tippst du bei Klagenfurt gegen Austria Wien?
Na, ich glaube, dass der Peter diesen Flow, den er jetzt hat, als Trainer des Jahres ausnutzen wird und 20 gewinnt gegen die Austria.
Sehr gut. Dann haben wir als nächste Partie WSG Tirol gegen den LASK.
Die LASK-Mannschaft hat sie wieder gefunden mit Schoppi. Haben sie jetzt auch einen Trainer, der klare Richtlinien hat und der einer zeigt, wie sie zum Agieren haben. Für mich eine klare Geschichte für den LASK. Ich lasse denen die Rolle einen Goal machen, aber der LASK macht 3, also gewinnt 3-1.
Okay, das sind die beiden Sonderpartien um 14:30 und die Runde wird abgeschlossen. Das ist die 10. von 22 Runden. Mit dem Spiel Rapid gegen Hartberg. Hochinteressantes Duell. Wie schaut dein Tipp da aus?
Auch da werde ich wieder ein paar Anrufe kriegen, aber ich glaube, dass Hartberg den Flow mitnimmt und ihn in Hütteldorf mit 2-1 gewinnt.
Sprich, Manfred Schmidt, neuer Trainer, 3 Spiele, 3 Siege, also 9 Punkte, die sind wirklich erbarmelt vollgepumpt.
Ja, man sieht auch, dass der Schmidt an die richtigen Stellschrauben jetzt noch dradelt. Ich meine, man muss fairerweise dazu sagen, also der Schoppe hat am Show eine Mannschaft hinterlassen, die intakt ist. Also das ist ja nicht so, dass die auseinandergefallen waren, sondern die ist intakt. Die haben halt unter dem Schopp, Markus, vielleicht das eine oder andere Mal nicht das Quäntchen Glück gehabt, aber der Schmiede hat es in der Defensive ein bisschen stabilisierter hingestellt und nach vorne hin sind sie jetzt trotzdem immer wiederum gefährlich und ich glaube, dass das für das Hanapi, also Hanapi-Stadion gibt es ja nicht mehr, aber für mich ist es noch immer das Hanapi-Stadion, das tut für Hartberg 3 Punkte zum Wochenende sein.
Weststadion. Ich bin gespannt.
Hast du nicht Weststadion?
Du bist weit vor uns. Ich habe ein bisschen anders tippt, aber ich hoffe, dass ich Boden
Ich fange jetzt nicht eh schon an, Harakiri zu tippen. Nicht? Ich mein, das werdet ihr wohl merken, nicht, dass ich ein bisschen Harakiri tippe, dass ich vielleicht ein bisschen
ja, vorbaut,
wie in der Rangliste. Nicht?
Harald, ich bin
du bei dir. Du solltest diese Tipps eintreffen. Dann kann ich ab jetzt und dann aufhören zum Tippen und jetzt könnt ihr weiter tippen und könnt ihr mich trotzdem nicht einholen.
Nein, wir besprechen das nächste Mal, aber Harald, ich komme zu dir und zu der zweiten Liga. Die zweite Liga ist sehr spannend. Das 0-1 Topspiel Sonntag 10.30 Uhr. Tabellenführer Admira Wacker mit Thomas Silberberger gegen SKU St. Amstetten. Das ist ein niederösterreichisches Derby in der Südstadt. Ansonsten haben wir neue Trainer. Überraschend, Alex Grünwald ist Inaki Bea, ist weg. Aber wie kommt man überhaupt auf Inaki Bea? Und jetzt ist Stripfing mit Alex Grünwald gefragt und vor allem auch in St. Pölten. Ich habe mir das ausgeschrieben. Heute vor einem Jahr war Stefan Helm noch der Trainer und er ist jetzt der neue Türke, ist der 6. Trainer, kommt von der U18 aus Roma, hat davor das Spezia gemacht, davor Galatasaray. Ist da der Investor so dahinter in St. Pölten oder was ist los?
Zuerst einmal, St. Pölten hat uns ja den Gefallen getan, gleich dem Trainer einen Spitznamen mitzugeben, nämlich TT. Da tun wir uns alle leichter, glaube ich.
TT, okay. er heißt Nürnberg Danri Vermis. Schöner Name, aber schwer zu merken. Da werden einige,
bleiben wir bei TT.
Ja, vor allem auch für die Ansa-Konferenz und für die Zwara-Konferenz, genau. Vor allem ist es um einiges leichter, TT zu sagen.
Genau. Ja, also das Experiment Gitzow hat halt überhaupt nicht funktioniert in St. Pölten und ich kann schon nachvollziehen, dass sie reagiert haben. Für die geht es jetzt vorderrangig einmal darum, irgendwie sicherzustellen, dass sie die Klasse halten und so wie sie in der Saison bisher auftreten, sind, wäre ich mir nicht hundertprozentig sicher gewesen. Ist natürlich für einen Trainer immer bitter, wenn er nur ein paar Wochen Zeit hat und da dann schon die Reißleine gezogen wird, aber ja, wenn die Investoren und auch der Sportdirektor der Meinung sind, dass das nichts mehr wird, dann muss man sich halt auch irgendwann einmal vielleicht rechtzeitig eingestehen, dass das nicht zusammenpasst. Über den neuen Trainer, ganz ehrlich, kann ich wenig sagen. Also er hat mit großen Namen zusammengearbeitet.
Wann, wenn nicht du? Also ich hätte jetzt gehofft, dass du zum TT, ja, ist kein TT, was warst.
Ich habe die Primavera der Roma jetzt nicht intensiv verfolgt in den letzten Wochen.
Muss ich eine Schräg fragen. Vielleicht nutzt auch was zu sehen, dass sie in Wiener Neustadt spielen. Weil St. Pölten natürlich das Problem Hochwasser geschädigt und Schimmel in den unteren Bereichen und die Mannschaft müssen auswandern und die spielen jetzt, glaube ich, Wiener Neustadt spielt, glaube ich, vor oder nach das Hauptspiel. Also macht es ja, wie auch immer. Ja. Gibt es eine Doppelveranstaltung im Wiener Neustadter Stadion, wo der Wiener Neustadt SC spielt. Ich glaube, nach der Partie 18 Uhr St. Pölten.
Okay. Ja, also ich bin vor allem gespannt an der Spitze, also eine Zeit lang hat es echt so ausgeschaut, dass der Brick da durchmarschieren würde.
Kapfenberg gibt jetzt Milch?
Kapfenberg, ja, pendelt sich vielleicht ein bisschen dort ein, so was realistisch ist.
Bregenz ist noch weit vorne.
Bregenz ist weit vorne, viel gemacht im Sommer, aber viel richtig gemacht offenbar.
Reiten ja, irgendwann auch vom Acker.
Aber also ich habe, nachdem ich jetzt die Woche in Oberösterreich war, in der Oberösterreich-Krone, haben sich dann schon diverse Verantwortliche bemüßigt gefühlt zu betonen, dass der Trainer noch fest im Sattel sitzt, okay. Und das ist dann schon in der Regel kein gutes Zeichen.
Ja, da kannst du schon anfangen, ein Spiel draus zu machen.
Aber es sind so. 3 Punkte in Tadmir, also Ried hat 6 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen in den 9 Partien, also es gibt Schlimmeres, sie sind noch auf Kurs. Aber ja, ja, also Zeichen sind da. Nur die oberste Presse ist ähnlich wie die,
Spanische.
Spanische, da gibt es auch eine oberste Nachricht und die Krone und die sind für Ried und die sind gegen Ried, wie auch immer. Der einzige Verein noch ohne Sieg ist Lafnitz, so wie der GRK ganz oben, gibt es auch da einen Verein ohne Sieg. Wird Lafnitz irgendwann anschreiben mit einem Sieg?
Irgendwann sicher.
Aber
die große Frage
was ist da los?
Ja, wieder extrem viel geändert im Sommer und das war halt jetzt dann einfach auch zu viel, ja, inklusive eines Trainers, der die Liga nicht kennt, und da ist halt die Gemengelage dann schon sehr schwierig.
Ups, okay, und Alex Grünwald und das Projekt Stripfing. Wir haben ja auch Stripfing dann noch gegen Rapid im Cup, was ja auch interessant werden wird, das dann auf der Hohen Warte gespielt wird und nicht, Gott sei Dank, in der Generali Arena.
Wo übrigens beide Vereine in der letzten Cup-Runde auch gespielt haben.
Genau so ist es, ja. Also das ist schon eine interessante Situation. In Wien auch, was die Stadien betrifft, und dann geht man nach Himberg oder die anderen von Viktoria gehen wieder nach Stockerau, was auch immer. Aber erzähl ein bisschen, was ist dein Eindruck von Stripfing?
Ich finde, dass sie, also ich habe sie vor allem zur Saisonbeginn gesehen, da habe ich den Eindruck gehabt, dass sie stärker sind als in der Vorsaison, dass sie sich auch einfach ein bisschen routinierter aufgestellt haben. Ich war mir von Anfang an nicht sicher, ob das mit den AKB gut funktioniert, denn sagen wir mal, sehr, sehr emotionaler Trainer an der Seitenlinie. Also man in der Generali-Arena, wenn Stripfing spielt, hört man ja jedes Wort ganz gut. Er hat durchgeschrien eigentlich.
Auf Baskisch oder auf Deutsch?
Na, auf Deutsch geflucht, hat auf Spanisch. Okay. Anweisungen hat er auf Deutsch gegeben. Ja, Alex Grünwald nimmt sich jetzt die Zeit, in Ruhe den richtigen Trainer zu finden. Deswegen setzt er sich jetzt einmal interimistisch auf die Bank. Aber das wird jetzt nicht länger als 1-2 Runden sein, nehme ich einmal an.
Von dir noch eine Meinung zu St. Pölten. Du hast gerade gespielt gegen die Juniors mit SV Stockerau. Ihr habt es 2-4 verloren. Ich habe mir gedacht, dass ein paar vielleicht oben runterkommen während der Länderspielpause, was ja so oft bei Admira oder St. Pölten passieren könnte.
Nein, das war nicht der Fall. Also man muss trotzdem sagen, dass die jungen St. Pölten richtig gut waren, aber sie haben natürlich unsere Geschenke angenommen. Wir haben 4 Geschenke verteilt und 4 mehr Zeit geschlagen. Okay. Mehr oder weniger, mehr war es nicht. Im Feld selber war es eine ziemlich ausgeglichene Partie, aber wir haben wirklich also zumindest 2 extreme Fehler gemacht, die dann zu Gegentoren geführt haben. Dann haben wir viel investieren müssen, um den Ausgleich zu schaffen. Den haben wir dann geschafft und eigentlich mit dem Wind vom Ausgleich hätten wir die Partie eigentlich für uns entscheiden müssen, haben aber dann wiederum einen Fehler gemacht bei einer Standardsituation, wo man einen ganz alleine stehen lässt, obwohl es eine klare Zuteilung gibt. Ja, und dann rennt es halt in einer eine, weil das vierte Goal haben wir dann knapp vor Schluss gekriegt, wo wir hinten halt alles aufgemacht haben, um den Ausgleich noch zu erzielen. Ja, aber die St. Pöltener Jungen sind richtig gut unterwegs, es ist eine gute Mannschaft. Das ist kein schlechter Mann, da sind viele gute Spieler drinnen, also Talente für die Zukunft habe ich da schon einiges gesehen, also da ist schon Potenzial da, aber bei der Kampfmannschaft, da hakt es ja an allen Ecken und Enden. Also das für mich, auch die Trainerbestellung im Sommer war ja schon für mich irgendwie komisch, obwohl ich mir vom Kitzhoff weiß, dass er ja eigentlich ein sehr akribischer Ort ist, aber ich glaube, der hat ja mehr Zeit auf der Tribüne verbracht als unten. In der Coaching-Zone, weil der hat ununterbrochen eine Gelbe gekriegt, dann hat er Gelb-Rot gehabt oder was, oder auf der Tribüne. Dann war ja der Co-Trainer, glaube ich, auch auf der Tribüne, also das sind ja teilweise, also da hat man gemerkt, dass dort die Nerven blank liegen. keine gute Lösung für St. Pölten gewesen. Und jetzt muss man schauen, du hast das eh ausgeschrieben. Also, ich meine, die haben innerhalb von einem Jahr 6 Trainer verbraucht.
Helm, Schlaudraff, Semlitsch, Wittanwas, Kitzhoff und jetzt der Tedi.
Also das ist schon sehr, sehr heftig. Nicht? Also da kann man nicht von Kontinuität reden oder von irgendwie, dass man da einmal einen Trainer ein bisschen Zeit gibt.
Aber der eine oder andere war Interims, muss man zusagen, ja, aber es sind 6 Trainer.
Aber trotzdem ist es sind 6 Trainer. Ich meine, der Schlaudraff hat übernommen, interimsmäßig, und hat das ja in Wahrheit eigentlich gut gemacht. Warum lässt man den dann nicht? Und dann schaut, dass man da eine Kontinuität reinkriegt. War halt nicht der Fall, und dort in St. Pölten dürften im Moment ein bisschen die Züge falsch verkehren. Also die müssen wirklich, so wie es der Harry sagt, aufpassen, dass sie da nicht unten reinrutschen und vielleicht die Liga nicht halten können. Das kann einer nämlich auch passieren.
Liga 2, Freitag 18 Uhr und dann das Low Lions Leihspiel am Sonntag um 10.30 Uhr mit Admira gegen Amstetten. Also es geht wieder in den Bundesliga-Alltag. Dann haben wir schon gesagt, die Bundesliga auch hochinteressant mit dem Grazer Derby. Ich danke dir, Harald, alles Gute und wir freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende am Stammtisch beim Andi Ogris. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.